Sag mal, Raoul, erkennt man das hier?
Ja, klar, das ist eine Ukulele.
Vor allen Dingen soll das Down on the Corner sein, du Sack.
Das ist eine Ukulele.
War gut, ne? Ja, was für ein Einstieg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was mit Rock und Vinyl. Und ihr habt schon mitbekommen, ich bin nicht allein im Studio, nämlich ich darf Lars Sörensen ganz herzlich begrüßen.
Oh, mit vollem Namen, das ist ja toll. Ja. Ich weiß nicht, ob du jemals schon mit vollem Namen angekündigt hast.
Lars, herzlich willkommen. Raoul,
danke für die Einladung. Danke, dass ich mal wieder dabei sein darf. Und klar. Das ist schon unser vierter Künstler, den wir besprochen haben werden.
Nämlich? Wen hatten wir?
Wir hatten Heinz-Rudolf Kunze.
Wir hatten
Meatloaf und wir hatten Paul Simon.
Genau. In einem Zweiteiler.
Ja, gut, bei dem Övre.
Ja, genau.
Ich glaube, das Wort haben wir auch überstrapaziert. Ja.
Genau. Und heute machen wir wieder einen Zweiteiler.
Ja, aber auch deswegen, weil da eben auch so viele Songs sind und auch so viele Facetten sind und dann doch wieder sehr viel ähnlich ist, dass man das mal ein bisschen auseinanderklappen muss, oder?
Ja, genau.
Über wen reden wir denn?
John Fogerty.
Okay, da haben wir schon das erste Problem. Ich habe neulich ein Interview gehört, wo er sich selber John Fogerty nennt. Und deswegen versuche ich jetzt durchzuhalten, ihn John Fogerty zu nennen.
Oh, das überfordert mich jetzt.
Mich auch. Ja, ey, wenn ich 30 Jahre lang John Fogerty gesagt habe, das haut irgendwie nicht hin. Bisschen seltsam für mich.
Ich nenne ihn nur John.
Genau, der John.
Genau.
Es gibt ja auch keinen anderen in der Musikgeschichte, den man da noch... Verwechslung ausgeschlossen.
Paul McCartney? Nein, falsch. Okay, also wir machen einen Zweiteil. Und wie man sich denken kann, der erste Teil geht um seine Band, mit der er in den 60er Jahren Rockgeschichte geschrieben hat, Creedence Clearwater Revival.
Jawohl.
Und der Teil 2, das wirst du dann übernehmen, da geht es um die Karriere danach.
Danach. Die Solo-Karriere, die bis heute anhält.
Weil er auch noch lebt und er ist quicklebendig.
Er ist quicklebendig, hat vor 2 Jahren nochmal ein Album rausgehauen. Oh. Nee, nicht vor 2 Jahren. Letztes Jahr, genau.
Tritt mit seinen Söhnen unter anderem auf.
Richtig.
Ja, ja, genau. Aber das führt uns schon so weit. Wir sind erstmal ganz am Anfang. Meine Folge heißt deswegen auch John Fogerty Doppelpunkt zwischen Clear Water and Muddy River.
Also da muss ich applaudieren. Sehr schön.
Sehr schön. Genau. Ja, Creedence Clearwater Revival sind für mich eine ganz persönliche Angelegenheit. Sie gehören zu den Top 5 der amerikanischen US-Bands der 60er. Ich glaube, das ist nicht übertrieben. Sollen wir mal kurz durchgehen? Für mich persönlich, die Doors sind da drin.
Yes.
Dann sind die Beach Boys da drin. Mhm. Was man auch immer über sie halten mag, die Beach Boys sind extrem wichtig, zumindest für die 60er. Dann haben wir natürlich Creedence Clearwater Revival.
Na? Die Beatles?
Ich weiß nicht. Nein, Beatles waren auch so von einem anderen Kontinent. Velvet Underground.
Velvet Underground?
Ja. Die haben zwar erst in den 70ern...
Warum trennst du das durch den Atlantik eigentlich?
Weil ich gesagt habe...
Angloamerikanische Rockmusik ist doch eigentlich...
Ich habe ja erst die Top 5 Bands der USA, deswegen.
Okay, gut.
Deswegen. Und die letzten würde ich sagen, die Birds. Zumindest die sind ein Konsens. Man kann vielleicht noch andere hineinnehmen, aber Creedence Clearwater Revival gehören auf jeden Fall dazu. Und... Sie haben auch eine der verblüffendsten Widersprüche überhaupt in ihrer Bandgeschichte, weil man sie ja mit ihrem Südstaaten-Mythos verbindet, Swamp Rock, über den wir noch sprechen werden. Ja,
aber die sie Jungs kommen alle aus Kalifornien.
Die kommen alle aus Kalifornien, genau.
Aber auch das finde ich wieder eine schöne Sache, quasi, ja, 4 Jungs aus Kalifornien, die sich in die Südstaaten träumen und die sich dort aufhalten künstlerisch. Ja. Das finde ich interessant. Genau das ist der Step, den du als Künstler auch machen musst. Du weißt, was du willst und du musst es dann auch umsetzen und deine Herkunft darf da keine Rolle spielen.
Guter Punkt, ja. Das ist mir erst bei der Recherche so richtig klar geworden, dass ich dass ich diesen Widerspruch entdeckt habe. Ich ging davon aus, der kommt aus Texas oder irgendwo die Ecke oder Georgia oder so. Aber nein, Kalifornien.
Ich denke, der Mythos hält sich wahrscheinlich sogar bis heute.
Ja, ganz bestimmt, ja. CCR steht in erster Linie eben für 4 Musiker, für 7 Alben und für einen unfassbar kreativen Zeitraum von gerade mal 3 Jahren, nämlich 1968 bis 1970.
Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, in dieser Zeitspanne war das die beste Band der Welt.
Ja, spannend. Ja, können wir diskutieren. Und also sie haben in dieser Zeitspanne einen Großteil ihrer Hits aufgenommen. Und du weißt ja, ich bin großer, großer Beatles-Fan. Aber das in dieser Dichte haben die Beatles meiner Ansicht nach auch nicht geschafft. Oder fällt dir irgendein anderer Künstler ein, der in 3 Jahren so für Furore gesorgt hat, dass man heute noch hin und weg ist, wenn man sich die Alben antut, David Bowie oder so? Kann man alles diskutieren, aber bei CCR ist das so eindeutig überragend, dass das bis heute standfest steht und wir eben auch eine Sendung über die machen.
Ja. Na? Und diese Songs nach wie vor gehört werden, im Radio gespielt werden. Ja. Mein Kumpel Brian, mit dem ich ja den Podcast Haare im Thunfisch mache.
Genau, das wollte ich im Intro erwähnen. Eben, du bist doch Podcaster.
Der hat was Feines gesagt. Das haben wir on air gesagt, oder beziehungsweise er hat es on air gesagt, dass das wohl, CCR ist dieses Phänomen, dass jeder einen CCR-Song kennt, aber nicht weiß, dass er von CCR ist.
Genau.
Das ist, glaube ich, typisch auch für diese Zeit, für die Band.
Ja. Genau.
Und für diese Fülle an Songs einfach, die sie da rausgehauen haben. Wenn man allein in das Jahr 1969 denkt, da glaubt man ja nicht, was, 3 Alben? Ja, ist das euer Ernst?
Ja, genau. Insofern sind für mich auch, sie ist ja eine der klassischen Classic-Rock-Bands. Also wenn du mich fragst, nachts um 3 Uhr, werde ich ab und zu geweckt und sagst, Raul, klassische Classic-Rock-Band, sag mir einer, sage ich CCR.
Aber es fallen ja auch immer andere Stilarten, wenn man von CCR spricht. Da fällt Swamp Rock, Country Rock, da fällt Blues.
Ja, auch.
Auch Rock'n'Roll.
Ja, auch, genau. Für mich sind sie auch deswegen so perfekt. Die haben irgendeine Geheimformel gefunden. Die haben einen Sound entdeckt, der perfekt war. Selbst heute kann man nicht sagen, da müsste man das noch hinzufügen oder das ist zu viel oder das ist typisch 60er. Nee, für mich nicht. Für mich klingt ein CCR-Titel absolut zeitlos.
Ja.
Und moderne Produktionen können eigentlich das eher nur für uns. Aber das ist natürlich nochmal ein ganz anderes, spezielles Thema.
Da kommen wir vielleicht noch zu.
Ich weiß, John Fogerty hat nämlich angefangen, seine ganzen Originalmaterial aus den 60er, 70er nochmal neu aufzunehmen. Ne?
Genau, auf das Album hatte ich gerade Bezug genommen. Das war nämlich gar nicht vor 2 Jahren, das war letztes Jahr erst.
Also, okay. Ja, um wen geht es? CCR, John Fogerty, Gesang, Leadgitarre. Tom Fogerty.
Sein Bruder.
Rhythmusgitarre. Genau, der heißt nicht zufällig, hat er den gleichen Nachnamen. Es ist sein älterer Bruder. Weißt du auch, wie viele Jahre älter?
Nein.
3,5 Jahre.
Ich weiß bloß, dass er nicht mehr lebt. Aber ich glaube, darauf werde ich dann im zweiten Teil zu sprechen kommen.
Stu Cook am Bass und Doug Clifford an den Drums. Und woher kennen Sie sich? Von der Highschool. Mhm. Und Sie haben damals Repertoire nachgespielt, instrumental von großen Hits, die damals im Radio liefen. Ihr erster, weißt du, wie der erste Bandname war von CCR?
The Blue Velvets.
Ja, sehr gut. Oh,
fantastisch.
Ich bin schon wieder so aufgeregt. Wa?
Du hast schon auf 10 Punkte gut geschrieben.
Sehr gut.
Fantastisch.
Und
dazwischendurch waren noch die Gollywogs.
Ja, nochmal 10 Punkte. Fantastisch. Genau, und die Gollywogs, das haben nämlich ihre Plattenfirma hat ihnen den Namen aufgedrückt. Der war ihnen so peinlich, dass sie ihn teilweise bei Auftritten gar nicht genannt haben. Und das Spannende daran, die Zeitschiene ist, ja, hast du ja schon angedeutet, extrem spannend. Wann haben sie sich umbenannt in CCR und sind so richtig an die Öffentlichkeit getreten unter dem Namen Creedence Clearwater Revival?
Das muss ja auf jeden Fall nach Fogertys Militärdienst gewesen sein.
Ja,
der war kurze Zeit weg und dann, aber ganz genau kann ich es dir nicht sagen.
Dezember 67.
Okay.
Dezember 67 und trotzdem gehören sie zu einer der größten Bands der 60er, zu den Top 5 in den USA. Irre. Okay, ich.
Und das liegt ja nicht am Verfolgerfeld, die waren einfach nur gut.
Ja, genau. Ja.
Woher kommt der Name? Das wirst du wahrscheinlich wissen. Du kannst Punkte sammeln.
Nein,
ja.
Das darf ich nicht mehr sagen. Ich weiß es, aber ich überlasse das dir, okay. Das Zuhörenden zu sagen.
Also Credence, ein Freund von Tom Fogerty, dem 3,5 Jahre älteren Bruder, hieß Credence Newball. Als Vorname, Newball Nachname. Und da haben sie einfach noch ein E ergänzt und hatten das Credence. Wobei Credence im Englischen auch sowas wie Glaube heißt, ne? Ich bin überrascht, wir haben gerade 10 Minuten und wir versprühen ein Feuer. Es ist der helle Wahnsinn.
Es ist so, als wäre ich nie weg gewesen.
Clearwater, wirst du auch wissen, stammt aus einer Bierwerbung für das berühmte Olympia-Bier. Die hatten nämlich mit der Reinheit ihres Wassers geworben. Und da hat sich der Name Clearwater eingeprägt und da hat die Band.
Also Nomen ist Omen, ja, aber genau. Wo kommt das Revival jetzt nochmal her?
Genau. Das ist am einfachsten, weil sie ja als Blue Velvets und als Gollywogs gnadenlos quasi gescheitert sind, haben sie gesagt, jetzt ist unser Revival, jetzt versuchen wir es nochmal richtig und deswegen haben sie
wie noch Phoenix Revival. Aus der Asche.
Yes. Und so kommt der Name zustande. Und dann noch ein, bevor es richtig ernst wird jetzt, noch zum Sound was, das hast du eben schon genannt, wir haben Blues, wir haben Country, Rock'n'Roll und wir haben diesen mystischen Südstaaten-Vibe, den man Swamp Rock, Sumpfrock nennt und das i-Tüpfelchen ist für mich immer diese absolut wahnsinnige, kratzige Stimme von John Fogerty.
Ja.
Die seinesgleichen sucht. Es bleibt heute noch baff, wie prägnant diese Stimme war. Was für ein Glücksfall das war, dass dieserjenige Komponist und Sänger dann auch noch so Songs schreibt, wo die Stimme auch so wahnsinnig gut passt. Und auch der dritte entscheidende Punkt bei ihm als Leadgitarrist, er hat Licks Gitarrenriffs geschrieben, nicht von dieser Welt, also die auch noch zu diesem eh schon tollen Songmaterial dann das Ganze noch auf die Spitze treiben. Werden wir auch gleich ein paar Sachen hören. Also deswegen.
Aber es ist gleichzeitig auch recht einfach teilweise. Es ist genial in.
Genial einfach.
Genial, genau. In ihrer Einfachheit.
Ja, genau.
Die Songs auch. Ja. Und auch textuell. Da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf.
Genau. Wir haben eigentlich schon vielleicht auch über das Dilemma in der Band gesprochen. Mehr oder weniger war er, John Fogerty, eine One-Man-Band, weil er selbst alles gemacht hat, produziert hat. Was für uns als Hörer, für die Fans großartig ist, aber nicht unbedingt für die Stimmung in der Band. Dazu werden wir ja dann gleich noch kommen. Wir fangen an mit dem ersten Album. Da sagt man Fachbegriff eponym zu, wenn ein Album genauso heißt wie der Künstler oder wie die Band. Nämlich das Album hatte den stolzen Titel Credence Clearwater Revival und entstand im Juni 68.
Was hast du da ausgewählt für einen Song? Da bin ich jetzt gespannt.
Ich muss mich aufs Extra ziehen, deswegen kommt von dem Album gar nichts.
Oh.
Für mich die zwei besten Songs auf diesem Album sind die Cover-Songs, nämlich Susie Q, ein absolut geiler Song, überlang, ich glaube 6 Minuten, hat schon so einen Psychedelic-Hauch und das Verblüffende daran ist, wenn du das vergleichst mit dem Original, ich weiß nicht, ob du das Original kennst, das ist von Dale Hawkins aus dem Meer 57.
Ich kenne nur die Credence-Version. So und wenn Susie Q im Radio läuft, ist es auch immer die Credence-Version.
Genau. Da zeigt sich auch diese Entwicklung ungefähr von 10 Jahren zwischen 57, 67, 68 in der Pop, in der Rockmusik. Was Credence daraus gemacht hat, ist Wahnsinn. Und das andere Stück, I Put a Spell on You, ist ja auch ein Cover. Das ist auch irre. Da kenne ich aber auch das Original. Kennst du das Original von Screaming Jay?
Ich kenne das Original nicht. Ich kriege bloß eine Gänsehaut, wenn ich daran denke, wie John Fogerty in diesem Song sich die Seele aus dem Leib singt und schreit.
Genau. Allerdings darf ich kurz erwähnen, dass das Original absolut durchgeknallt ist. Der Screaming Jay Hawkins gilt als einer der skurrilsten Stücke der 50er, war stockbesoffen, als er diese Aufnahme eingesungen hat. Und das hört man auch. Ich hoffe, ich habe dich neugierig gemacht. Vielleicht können wir nach der Produktion den Song zusammen hören.
Das wäre mir eine Freude. Ja. Aber du musst jetzt langsam mal mit der Mucke um die Ecke kommen.
Ja, genau. Ich komme mit der Mucke um die Ecke. Oh ja, es wird schon Zeit. Nämlich der erste Song, der wird Proud Mary sein, den werden wir jetzt hören, vom zweiten Album. Bayou Country erschien im Januar 69, Sommer 68, Januar. Also die sind durchgerast mit ihren Albenproduktionen. Und Proud Mary war für Credence Clearwater Revival der entscheidende Durchbruch und sozusagen der Moment, in dem John Fogerty, nachdem er diesen Song geschrieben hat, realisiert hat, dass das was Großes, was ich hier abgeliefert habe. Ein Instant Classic. Das ist hier große Kunst. Ich meine, gutes Selbstbewusstsein hat er immer gehabt. Und er hat sich direkt auf einer Ebene gesehen mit den Großen der Zeit, Bob Dylan, John Lennon und Paul McCartney. Und das war in dem Moment klar. Und er hat recht. Muss man sagen, das stimmt. Ein Song, der anfing mit der Zeile im Kopf, Proud Mary, keep on burning. Mehr hatte er nicht, er wusste nicht, was brennt, er wusste nicht, was ist Proud Mary. Und er hat dann darum die Story weiterentwickelt von einem jungen Mann, der seinen Job in der Großstadt hinschmeißt und sich Richtung Mississippi bewegt, dort auf einem Dampfer dann arbeitet und die Freiheit genießt. Und die Ironie daran: John Fogerty war zu dem Zeitpunkt noch nie am Mississippi gewesen. Er saß in Kalifornien, hat trotzdem eine der größten Südstaaten-Hymnen der Rockgeschichte geschrieben. Irre. Und jetzt
möchte ich was beichten. Ich kann die Tina Turner-Version nicht ausstehen. Ich mag sie nur von Creedence. Weil sie hat ja den mit dem Song auch nochmal einen Hit gehabt.
Ich weiß jetzt nicht, ob das der emotionale Tiefpunkt dieser Folge ist, aber ich glaube nicht. Ich mag ihn auch nicht so gern. Wir hören mal rein. Wir haben ja beide
hier geht's ja ab.
Hier geht's ja ab. Wahnsinn. Super einfach, ne? 4 Akkorde, 3 Akkorde, ja. Mehr nicht. Und der Zauber ist da.
Und er klingt schon, seine Singstimme klingt schon viel älter, als er eigentlich war zu dem Zeitpunkt.
Er war wie alt?
Naja, in den frühen 20ern.
Genau, in den frühen 20ern, blutjung,
ja. Mehr kann das ja gar nicht gewesen sein.
Ja, genau. Ja, damit war der Rahmen gesetzt. Mit Proud Mary haben sie ihren Stil etabliert, den Slam Rock. Ich bin mal gespannt, wie oft wir den Begriff noch in der Folge sagen.
Ich muss mir mal einen absoluten Fun Fact mit reinbringen, mit dem du nicht gerechnet hast.
Nee, hau raus.
Und zwar aus unserem Podcast. Wir besprechen ja in unserem Podcast alle ALF-Folgen, die jemals ausgestrahlt wurden. Und wir haben auch jüngere Zuhörende und selbst die kennen Proud Mary. Und zwar aus der allerersten ALF-Episode Hallo, da bin ich. Ah. Da repariert Willy das Raumschiff, weil es ja dann auch darum geht, dass ALF eventuell wieder zurück zu den Sternen fliegt. Und währenddessen hört er zusammen mit der Tochter des Hauses, mit Lynn, hört er Radio. Aha. Und dann stimmen sie einmal wirklich Proud Mary an. Big wheels keep on turning und Lynn erwidert, Proud Mary keep on burning. Und sie gemeinsam, Roland, Roland. Und deswegen, jeder ALF-Fan kennt diesen Song und natürlich auch unsere jüngeren Zuhörenden, die ALF natürlich bei der Erstausstrahlung gar nicht.
Fantastisch. Das ist eine historische Querverbindung zwischen unseren beiden Podcasts.
Ja, wer hätte das jetzt
sensationell
gedacht?
Sensationell.
Weshalb ich super finde, dass du diesen Song ausgewählt hast, ist übrigens auch, weil wir dort auch mal John Fogertys aufgesetzten, fast selbst ausgedachten Südstaaten-Slang dafür ein Beispiel haben, nämlich bei Turning und Burning. Ja. Da klingt es fast so, als würde er Toining und Boining singen.
Okay. Swamp Rock Sound etabliert. Den haben sie dann weiterentwickelt auf dem nächsten Album, 1969, August, nämlich Green River. Da ist unter anderem drauf Lodi oder eben auch der nächste Titel, jetzt geht's schnell, Bad Moon Rising. Oh. Ein Song, der fast oder der klingt in meinen Ohren fröhlich, aber es geht eigentlich um einen Weltuntergang. Und er ließ sich von einem alten Schwarz-Weiß-Film wohl inspirieren, in dem ein Sturm kommt und alles verwüstet. Also eigentlich ziemlich traurig. Und für mich persönlich bleibt dieser Song auch in ewiger Erinnerung, weil er in einem Film auch taucht. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst.
American Werewolf?
Yes. American Werewolf in London, 1981, John Landis, in dem der Protagonist, ich glaube ein amerikanischer Student, sich zum ersten Mal in einen Werwolf verwandelt, damals noch ohne Computer oder KI Magie, sondern eher noch analog. Sieht heutzutage zum Schießen aus, aber damals waren wir hin und weg, als war für den Horrorfilm.
Im Zeitraffer war das.
Da war das durchaus durchaus spannend. Und da kommt dann Bad Moon Rising.
Aber man hat allgemein für den Soundtrack einige Songs ausgewählt, wo Moon drin vorkommt und so weiter.
Ja, aber in dieser Szene wirkt der Song irre. Also ich kann mir keine Szene vorstellen, wo der Song besser wirken könnte. Also fantastisch. Also einmal gesehen, ich kann es nur empfehlen, guckt euch mal diese Szene an, wenn ihr sie irgendwo findet.
Ist ein schönes Beispiel für Misheard Lyrics, Bad Moon Rising.
Ja.
Also es wäre eine Führung durch die Hotel. Viele Leute haben immer gehört, oh, there's a bathroom on the right.
Was er ab und zu auch singt. Ne?
Ja.
Okay, wir hören rein in Bad Moon Rising.
Ja. I know the end is coming soon. Man hätte drauf kommen können, dass es um den Weltuntergang geht.
Ja, du hast ja vollkommen recht. Und wieder ganz simpel, ganz einfach, bringt jedes Lagerfeuer mit einer akustischen Gitarre heute noch zum Explodieren.
Ja.
Oder?
Ja.
Ein bisschen zumindest. Green River, Album 69 erschienen, August 69 erschienen.
Der titelgebende Song gefällt mir aber auch sehr, sehr gut.
Ja. Hm? Titelgebend, anderes Wort für Eponym, ne? Okay, komm, lass uns ernst sein. Sommer 69 war ein ganz besonderer Sommer, der historisch auch heute noch. Warum? Was ist im Sommer 69 passiert? Weißt du das? Ich will ein bisschen in die Zusammenhänge.
Möchtest du auf das Woodstock-Festival zu sprechen kommen?
Unter anderem, genau. Das Woodstock-Festival, ja. Und sonst noch? Woodstock-Festival war zwischen 15. und 18. August. Was war davor? Die Woche, genau das Wochenende davor, die berühmten Marilyn Manson-Morde.
Darauf möchtest du hinaus. Okay, ich war jetzt ein bisschen, allgemein in politischer Geschichte gekramt in meinem Kopf und kam zu keinem befriedigenden Ergebnis.
Nee, aber
die Manson-Morde.
Ja, genau. Und dann 3 Wochen vorher die Mondlandung.
So.
Alles August, Juli, August 69. Aber warum ich das eigentlich gebracht habe, ich wollte auf Woodstock hinaus. Genau. Das hast ein bisschen kaputt gemacht, aber ist ja alles in Ordnung.
Ich helfe gerne, nicht.
CCR sind beim legendären Woodstock Festival aufgetreten. Allerdings weiß das kaum jemand. Warum? Weil sie nicht im Woodstock-Film auftauchen.
Warum? Und denn vermutlich auch nicht auf dem Album, ne?
Genau. Warum tauchen sie dort nicht auf? Sie sind von Samstag auf Sonntag nach einem ellenlangen Konzert von Grateful Dead aufgetreten, 3 Uhr nachts. Hatten dann auch noch technische Probleme. Und John Fogerty hat mal gesagt, ich hatte das Gefühl, wir spielen nur vor einer Wiese von Schlafsäcken. Und er war mit diesem Auftritt immer unzufrieden, deswegen haben die
das habe ich auch gelesen,
nicht freigegeben, bis 2019 nicht. Erst da sieht man den vollen Auftritt von der Band, was ich als Fan nicht verstehe. Ich habe den Auftritt mir angeguckt, ich finde den toll, es ist halt ein bisschen dunkel, 3 Uhr nachts, Aber naja, gut, er hatte vielleicht eigene Ansprüche an sich oder er war auch ein Dickkopf, ich weiß es nicht.
Aber das wirst du als jemand, der in einer Band spielt, auch nachvollziehen können, dass manchmal hinterher Leute nach dem Auftritt zu dir kommen und sagen, Mensch, war ein super Abend, hab toll gespielt. Und du selber denkst noch, ja, aber ich habe mich an der und der Stelle verspielt, das fand ich überhaupt nicht gut. Deswegen ist, und es versaut einem manchmal so den ganzen Abend und man hat die Draufsicht von außen gar nicht mehr. Und was das für einen Eindruck gemacht haben kann auf den ganz normalen Zuschauer, der da unten stand und sich gefreut hat, dass CCA da gerade auftritt.
Ja, okay, nehmen wir mal an, das ist so. Okay, aber ich hätte nicht bis 2019 gebraucht, um zu sagen, die Hopeless Cases dürfen trotzdem im Woodstock-Film auftreten. Ich hätte dann wahrscheinlich schon 1972 gesagt, nehmt uns mit rein, bitte, und wir wollen das Geld sehen. Ich finde es sehr schade, ich kenne den Auftritt, aber Creedence Clearwater Revival, einer der größten Bands der Zeit, waren in Woodstock, nur weiß es kaum jemand. Okay, gut, okay. Kann man so machen. Wir bleiben im Jahr 69 und kommen zum nächsten Album. Willie and the Poor Boys, November 69, sie waren sehr eifrig. August waren wir eben, jetzt November 69. Und wir hören einer der berühmtesten Anti-Vietnam-Rock-Songs ever, nämlich Fortunate Son. Ja, worum geht es? Es ist sein Kommentar zum Vietnamkrieg. Arbeiterkinder werden eingezogen und sterben. Söhne reicher Eltern bleiben außen vor, weil sie Wege und Mittel finden, nicht eingezogen zu werden. Ich weiß nicht, wie das beim aktuellen amerikanischen Präsidenten war. Es gibt ja Gerüchte. Jedenfalls ein toller Song, wie ein Faustschlag. Das Intro, ganz simpel, ganz einfach, bleibt ewig in Erinnerung. Ja, Fogerty auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft, unter anderem mit diesem und vielen anderen Songs.
Ja. Was ich weiß, ist, dass Fogerty das überhaupt nicht gut gefallen hat, dass sowohl Ronald Reagan als auch Donald Trump den Song bei Wahlkampfauftritten gespielt hat.
Ja, genau. Der war, habe ich hier in meinem Skript auch stehen, der war sogar stinksauer und hat ihn regelmäßig zur Weißglut getrieben, wenn er es mitbekommen hat, dass das mit patriotischem Kontext dann gespielt wurde.
Hat, glaube ich, sogar erfolgreich versucht, rechtlich dagegen vorzugehen.
Ja, okay. Ja, wir müssen mal kurz anhalten. Wir sind jetzt gerast mit einem Tempo. Wir sind immer noch im Jahr 69. Das hast du eben schon erwähnt. Dezember 67 gegründet. Kaum zwei Jahre später. Vier Alben, zahlreiche Hits, Auftritte
von Woodstock,
absolute Superstars. Und drei Alben in einem Jahr 1969, nämlich Bayou Country, Green River and Willie and the Poor Boys. Das soll ihn mal einer nachmachen. Wobei du eben in der Vorbesprechung was ganz Kluges gesagt hast, Raul, es hätte eigentlich auch Doppelalben sein können. Es sind eigentlich eine Ansammlung von Songs, die Alben. Ne? Die haben jetzt nicht einen eigenen prägenden Charakter. Green River ist jetzt nicht unbedingt zwingend anders als Bayou Country, ne? Oder?
Richtig. Mhm. Und auch die Songs haben miteinander eigentlich auch nur das verbindende Element, dass sie von Creedence sind und dass sie eben, ja, dass sie eben stilistisch ähnlich sind und zueinander gehören. Aber ich sehe CCA nicht als
Albumband.
Als Albumband.
Ja, ja.
Und diese drei Alben von 69, die ja alle nur so eine Spielzeit um die 30 Minuten jeweils haben, das hätte, keine Ahnung, das hätte man halt auch ein Doppelalbum sein können, wenn man nur zwei Songs runterschmeißt oder so, keine Ahnung.
Mhm. Deswegen funktionieren eigentlich auch ihre Greatest Hits so gut, ne?
Ja.
Andere Bands, auch heute noch, brauchen monatelang, jahrelang, um ein Album zu schreiben. Ich glaube, wie heißt Guns N' Roses, Chinese Democracy, die haben 15 Jahre dafür gebraucht. Ich weiß es nicht genau, man mag mich korrigieren. Ja. John Fogerty hat einen hinten nach dem anderen geschrieben in der Zeit, aber der Preis war hoch, Dauerstress, kaum Pausen, wachsende Spannungen innerhalb der Band. CCR war eine Hitmaschine, aber sie war keine Demokratie. Wobei man durchaus diskutieren kann, Demokratie und Kunst und Künstler ist eh schwierig, also nicht zwingend kompatibel. Ich bin überzeugter Demokrat, aber was Kunst angeht, muss man manchmal gucken, was am besten ist.
Also die anderen Bandmitglieder, so heißt das.
Bandmitglieder wäre ja Demokratie. Genau.
Die anderen Bandmitglieder wollten ja eigentlich auch mehr Beteiligung.
Genau.
Und aber ich glaube, das Problem ist im Endeffekt, die Songs, die es denn auf das Album jeweils geschafft haben, waren nicht diejenigen, die denn die Singles waren, beziehungsweise die eben, die wir bis heute noch hören.
Genau.
Oder hast du ein Beispiel für einen Song, bei dem es so war?
Nein. Wir sind jetzt im Juli 1970 angelangt mit dem Album Cosmos Factory. Und ihre
ein ikonisches Cover,
oder? Ja, erzähl doch mal was.
Für mich ist das wie ein Suchbild. Wo ist denn der John? Na, wo ist er denn? Wo ist er denn? Er sitzt ganz hinten am Klavier mit dem Halstuch um den Hals.
Ja. Also skurril, ja.
Total skurril. Und auch der eine ist das Dako, dass du da auf dem Fahrrad sitzt, ja. Also was ist das? Sollte das der Probenraum sein? Also was sollte mir das Cover sagen?
Ja. Aber
ein typisches 60s-Cover.
Ja,
oder?
Ja. Album aber ein Klassiker. Ja, viele sagen, Höhepunkt ihrer Karriere auf diesem Album sind so Songs wie Looking Out My Back Door, Up Around the Band und Who'll Stop the Rain. Und sie waren jetzt Sommer 70 da angekommen, wo sie hin wollten. Eine der, vielleicht sogar die größte Rockband der Welt zu dem damaligen Zeitpunkt. Jeder ihrer LPs wies Verkaufszahlen in Millionenhöhe auf, genauso wie ihre Singles. Und von dem Album Cosmos Factory hören wir den Song Up Around the Band.
Jawohl.
Wir müssen leider raus. Oh. Du bist ja abgegangen hier. Wahnsinn.
Wartest du auch immer auf dieses ikonische? Das ist wunderbar.
Ja. Ah, toll. Ja, ein ganz toller Song. Keine langen Intros. Kommen direkt zum Punkt. Auch der Eingangsriff hier wieder. Nicht von dieser Welt. Song ist sofort da, bleibt im Kopf hängen und macht uns heute noch glücklich.
Richtig.
Ne?
Ja. Mir ist zu Looking, wie ist der? Looking Out My Back Door.
Ne? Ja.
Noch was eingefallen.
Ja.
Da hat John Fogerty bei VH1 Storytellers, das war eine großartige Reihe auf VH1, wo einfach die Songwriter mal so ein bisschen was, ne, haben ein paar Songs gespielt und ein bisschen drumherum erzählt, so wie wir es im Endeffekt auch machen, bloß dass wir es nicht geschrieben haben.
Ja, und wir keine Ahnung haben.
Und da erzählte er, wann er wirklich realisiert hatte, dass seine Songs Welthits sind.
Ja.
Als er eines Abends nach Hause kam, und sein kleiner Sohn, saß auf dem Küchenboden, spielte mit seinen Autos und sang du, 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 looking out my back door. Das war der Moment, wo ich dachte, okay, das muss was Großes sein, was ich hier mache. Weil der Sohnemann, der war ja nicht im Proberaum, der hat das ja vermutlich auch im Radio gehört.
Ja, super, ja. So eine ähnliche Anekdote gibt's von Sting, Anfänger von Police. Er geht irgendwie an einem Hochhaus vorbei, sieht einen Fensterputzer und der summt gerade Roxanne. Gut, ne? Ja. Ja, jetzt wird's leider ein bisschen unhappy. Erste Risse in der Band 1970. Ich mache das kurz und schmerzlos. Erschien dann ihr sechstes Album Pendulum. Auch hier wieder die wesentlichen Beiträge von der Platte zur Platte von Mr. Songwriter Number One, John Fogerty. Und das hat er derart dominiert auf diesem Album, dass sich die restlichen drei Bandkollegen zu Statisten degradiert fühlten und der Gruppenverband stark bröckelte und so lange nicht mehr aufrecht zu erhalten waren. Tom Fogerty fühlte sich übergangen. Das ist ja hier eben, das liest sich jetzt so, aber das war sein Bruder. Wir wissen, Brüderverhältnisse in Bands, Oasis, Stichwort unter anderem, sind sehr diffizil. Das ist nicht irgendein Band, was du fragen kannst, das ist dein Bruder. Das ist tierisch kompliziert und schwierig. Er fühlte sich übergangen. Stu Cook und Doug Clifford wollten mehr Mitspracherecht. Und dann gibt es die legendäre Antwort von John Fogerty dazu. Die war, weißt du, wie die war, was er gesagt hat?
Nein.
Ja, dann schreibt doch eure Songs selber. Macht doch die Hits selber. Dann ist doch alles gut. Und dann singt er die. Und die war natürlich not amused. Als er das gesagt hat, aber er war der Boss, er war der Chef, er war der Künstler. Er kann sich erlauben, sowas zu sagen. Aber für die Band war das nicht gut.
Nee, für die Band ist es nicht gut. Aber klar, an irgendeinem Punkt musst du dir einfach mal selber eingestehen, was du wert bist. Und dann kannst du halt sowas auch mal raushauen, wenn du weißt, dass du der Hitlieferant bist.
Ja, ja, genau. Und dann kam auch noch hinzu, dass sie tatsächlich kaum Geld verdient haben mit ihren Hits. Wegen Knebelverträgen mit der Plattenfirma. Ich nehme an, im zweiten Teil wirst du da auch nochmal
drüber sprechen. Ja, Fantasy Records.
Ja, genau.
Oje, oje.
Und die Band hat aber dem John Fogerty eben das angelastet. Das hat natürlich den Zerfall noch stark beschleunigt. Und nach Pendulum hat dann Tom Fogerty die Band verlassen. Und danach ging es bergab, muss man so sagen. Trotzdem, wir gehen mit einem Lächeln zum nächsten Song von dem sehr guten Album Pendulum. Einer deiner Lieblingssongs, einer meiner Lieblingssongs. Vielleicht sogar der bekannteste Song von CCR. Have You Ever Seen the Rain?
Someone told me long ago, there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. I know.
Ja, toller Song.
Und auch hier haben sich wieder Leute gefragt, wer ist Lorraine und warum soll ich sie jemals gesehen?
Ja,
nein, es ist.
Worum geht's in dem Song? Worum geht's in dem Song?
Um Regen.
Um Regen, ja. Viele sagen auch, es geht um Vietnam. Er selber hat mal gesagt, es geht auch um die Situation in der Band, irgendwie ein Hit nach dem anderen, aber er hatte das Gefühl, in der Band regnet es nur. Danach haben sie noch ein Album gemacht, das hieß Mardi Gras 1972. Die restlich verbliebenen Bandmitglieder haben eigene Songs hinzugesteuert. Ich weiß nicht, kennst du das Album? Ich hab's nicht.
Ich kenne das Album. Wurde da nicht schon getrennt aufgenommen? Das war auch die Aufnahmesituation war doch irgendwie total chaotisch, oder? Da war
das weiß ich nicht, ne? Das weiß ich nicht, muss passen.
Also ich weiß, ich meine, von Mardi Gras erinnere ich einfach nur, dass das Sweet Hitchhiker
ist. Genau, eben. Der einzige brauchbare Text, Song und Text. Von wem ist der wohl? Ja, alles klar. Ja, jedenfalls, die Band hat sich danach aufgelöst. Jo, und danach wurde es dann richtig kompliziert. John Fogerty geriet in einen langen Rechtsstreit mit seinem Label, hast du eben erwähnt, Fantasy Records.
Ja. Im Endeffekt sollte sich die Situation ja erst nach einem halben Jahrhundert aufklären.
Wahnsinn, das muss man sich mal vorstellen. Das wirst du dann weiter ausführen. Er durfte wohl angeblich, sage ich aus ganz bewusstem Grund, keine eigenen CCR-Songs live spielen.
Da schwätzen wir dann in der nächsten Folge drüber. Cooler, genau. Cliffhanger.
Alles klar. Ich möchte trotzdem noch nicht so enden, sondern mit dem Happy End enden, nämlich vielleicht sogar mein persönlicher Lieblingssong von Creedence Clearwater Revival.
Jetzt kommt's.
Der ist eher unbekannt. Ich habe ihn zum ersten Mal wahrgenommen, auch in einem Film. Und zwar ist das der Film von Oliver Stone, 4th of July, ein Anti-Vietnam-Kriegsfilm mit Tom Cruise. Ich glaube, der auch im Rollstuhl da auftritt. Und da gibt es so eine Bar-Szene und da taucht dieser Song auf. Irrer Gitarrenriff, irre Stimmung, bester Swamp Rock, ein Meisterwerk für mich. Es geht um Born on the Bayou.
Sehr gut. My papa said, son, don't let the man get you. Do what he done to me. Or forget you. Or forget you now. And I can remember the 4th of July. Running through the backwoods bay. And I can still hear. Sehr gute Wahl. Ich finde es auch textuell eine gute Wahl. Einfach nochmal als Beispiel dafür, dass er es sofort schafft, uns auch textuell in eine Stimmung zu bringen, aber den Interpretationsraum groß bleiben zu lassen, dass da jeder auch für sich selber so ein bisschen sich reinfühlen kann in den Song.
Das konnte er ja immer großartig, ja. Ja, das ist ein perfektes Lick. So müssen Lead-Gitarristen, die auf der Suche nach dem Lick sind, genauso müssen die spielen. Mhm. Die Stimme, die Stimmung, die Stimme. Es kommt alles sehr entspannt daher, aber dennoch treiben. Genialer Song. Ja, einer meiner absoluten Lieblingssongs von Born on the Bayou. Ganz zum Schluss, wir sind fast am Ende dieser Sendung, möchte ich dir noch eine Frage stellen, lieber Lars.
Jetzt
wieso funktionieren CCR für dich noch heute?
Stimmt, die Frage haben wir noch gar nicht beantwortet. Es wird nach wie vor werden die Songs im Radio gespielt. Warum funktioniert es noch? Ganz blöder Ansatz, der mir jetzt so spontan einfällt. Es ist ja auch schwierig, die Songs zu covern. Ich habe jetzt gerade bei Have You Ever Seen the Rain darüber nachgedacht, dass es ja etliche Coverversionen davon gibt. Und ich kenne zum Beispiel auch eine Coverversion von Bonnie Tyler, die recht nett ist, einfach mit ihrer Stimme, aber dann haut's vom Arrangement schon wieder nicht hin oder also von der Orchestration, wie das Ganze eingespielt wird. Und dann denke ich immer, weil die Songs so für die Band stehen, so für sich stehen und man einfach bloß das Original spielen kann. Irgendetwas Einzigartiges muss an diesen Songs sein, was ich jetzt aktuell jetzt nicht greifen kann. Aber da muss irgendwas ist an diesen Songs, an diesem Stil, dass die immer so ein bisschen, es klingt wie Country, es ist kein Country, es klingt ein bisschen nach Waschbrett, aber es ist kein Bluegrass, ja, man kann es nicht greifen.
Das hat immer auch noch ein Pop-Element, ne? Ja. Du kannst sie so unkompliziert sofort nachsingen.
So verflucht eingängig.
Ja,
genau.
Verflucht eingängig, ja.
Ja.
Ich kann dem eigentlich nicht viel hinzufügen noch. Ich finde, wie gesagt, ich habe ja am Anfang gesagt, für mich die Classic-Rock-Band überhaupt. Sie klingen bis heute für mich zeitlos perfekt. Der Sound ist perfekt. Und ich finde, ihre Kurzum, sie waren nie die spektakulärste Rockband, wie zum Beispiel Guns N' Roses. Wie lange haben die gebraucht für das Album? Egal. Aber sie war eine der effektivsten Bands der Rockgeschichte. Und ich trage sie, und jetzt wird es emotional, bis heute in meinem Herzen
tief drin.
Da drin, ja. Wir sind am Ende angelangt. Willst du noch ein bisschen den zweiten Teil anteasern?
Naja, wir werden auf jeden Fall darüber reden, was danach kam. Und wir werden auch über 2,5 Jahrzehnte mit sehr wenig Licht und sehr viel Schatten sprechen müssen, nämlich dieser elendlangen Zeitspanne von 1972 bis 1997. Was da alles passierte, was da alles nicht passierte und warum. Wir werden über Fantasy Records sprechen, über Saul Zanz werden wir sprechen, den Representative von Fantasy Records. Wir werden über ein paar Alben sprechen Und wir werden auch kurz darüber sprechen, was John Fogerty heute so macht.
Fantastisch, ich freue mich jetzt schon drauf. Und jetzt heißt es nur noch tschüss, macht's gut.
Und auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Oder hören.
Bis bald.
Endlich geht sie los, die Formel 1-Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1-Saison 2026 haben wir euch in der XXL-Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt. Und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.